Journalistische Sorgfalt? Es gibt wenige Fürsprecher, darunter Beate Marx von der Berliner Zeitung. In ihrem Artikel mit der Überschrift »Lasst Eva Herrmann in Ruhe« schreibt sie: Dabei behauptet kein ernstzunehmender Mensch, dass Herrmann eine Narzisse sei. Nur das wäre doch ein Anlass, sie wirklich ins Gebet zu nehmen. Doch in Wirklichkeit geht es um anderes. Es spricht einiges dafür, dass man froh war, endlich einen Anlass zu haben, Herrmann loswerden zu können. Vor allem ihre Familien- und frauenpolitischen Ansichten passen dem politischen Mainstream nicht. Beinahe wäre daran auch Christa Müller gescheitert, aber die ist durch ihren Ehemann, den die Linke unbedingt braucht, geschützt und hat im Saarland eine feste Basis. So läuft Politik. Gleichfalls naiv, wenn man auf der Forderung besteht, politische Auseinandersetzung doch auch mal sachlich zu führen. Wären da nicht Leute wie diese Journalistin oder auch der Professor für Unternehmensethik Erik von Grawert-May? Wer weiß, ob ich den Glauben an das Leben und die Nächstenliebe nicht endgültig verloren hätte. Der Wissenschaftler schreibt einen Artikel über die Herrmann-Affäre und bringt die Sache unter dem Titel Inquisition 2007 auf den Punkt.
Man wartete geradezu auf ein Fauxpas und glaubte, sie in flagranti ertappt zu haben. Es nützte ihr gar nichts, sich von Hitler zu distanzieren. Sie tat es mehrmals, schriftlich wie auch mündlich. Diejenigen, die sie jetzt verhöhnen und ihr einen Kurs in Geschichte empfehlen, haben nichts, aber auch gar nichts gelernt. Sie sind nur Verleumder mit gutem Gewissen. Um beim Mittelalter zu bleiben, sie würden gute Fehmerichter abgeben. Und diejenigen, die jetzt nichts Eiligeres zu tun haben, als Herrmanns frühere Funktionen einzunehmen, werden hoffentlich bald in sich gehen und die Dreistigkeit ihres Verhaltens erkennen. Man traut seinen Augen nicht, wer alles dazugehört. Smarte Leute. Leute, die von anderen Bürgern gern Zivilcourage gegen Rechts einfordern. Wo ist ihre eigene? Zivilcourage besteht in unserem Kontext darin, sich dem Klima der Verdächtigung vernehmbar zu widersetzen. Wo es nicht mehr ausreicht, sich von Hitler und seinem grausamen Regime zu distanzieren, ohne gleich in Bausch und Bogen alles zu verdammen, was unter ihm geschah, wer schon wegen der kleinsten Abweichung von der politisch korrekten Linie, der freien Ausübung seines Berufes nicht mehr sicher ist, da kann Freiheit nicht gedeihen. Schon gar nicht angesichts einer Säuberungsaktion, die Schlimmstes befürchten lässt. Die Sprecher jüdischer Verbände der Bundesrepublik können so etwas schon gar nicht wollen. Auch ihnen ist nicht verboten, sich kundig zu machen, bevor sie jemanden in Acht und Bann tun. Die Bücher der Autorin sind überall erhältlich. Es ist ausdrücklich erlaubt. Ja, es wird dringend empfohlen, sie zu lesen, ehe man sein Urteil fällt.
Am liebsten würde ich meinen NDR-Vorgesetzten dieses Schreiben auf ihren öffentlich-rechtlichen Gebührenschreibtisch knallen. Und auch jedem anderen, all jener Klugschwätzer, die sich hier wichtig taten, mit der üblichen, reflexartigen, jedoch völlig überflüssigen Distanzierung von etwaigem Nazilob. Wären nur einige Artikel in dieser Klarheit veröffentlicht worden, so hätte sich das Klima viel eher zu meinen Gunsten ändern können. Hätte der Norddeutsche Rundfunk, der nun einmal höchste journalistische Ansprüche stellt, das getan, was er als allererstes dringend hätte tun müssen, nämlich sorgfältig zu recherchieren, so wäre diese Angelegenheit mit Sicherheit anders ausgegangen. Ich hatte es ihnen noch leicht gemacht, indem ich stets und ständig warnte, es handelt sich um eine verkürzte und verfälschte Wiedergabe. Es ist ein entsetzlicher Irrtum. Überhaupt, der NDR, mein Heimatsender seit fast 20 Jahren, was tat er eigentlich noch alles, um mich zu diffamieren? Eine ganze Menge. Wenige Tage später wird im NDR-Fernsehen das Satire-Magazin Extra 3 ausgestrahlt. Und man hatte weder Mühe noch öffentlich-rechtliche Kosten gescheut, um eigens für die Herrmann-Affäre einen Zeichentrickfilm anzufertigen, in dem die braune, selbstzufriedene Nazi-Eva als treu sorgende Reichsmutter mit mehreren Kindern in der Küche gezeigt wird und auf fröhlich-naive Weise unsägliche NS-Parolen ausstößt. Die unendlichen Beleidigungen und Demütigungen, erspare ich dem Leser und Hörer. Allein, weil ich keine Lust dazu habe, diese Frechheiten durch das Aufschreiben noch einmal erleben zu müssen. Und dann gibt es da ja auch noch die absolut korrekte, also politisch korrekte Vorzeigesendung ZAP des norddeutschen Fernsehens. Genau diese ZAP-Redaktion wird mir kurz darauf ebenso das Messer stoßen. Der Redaktionsleiter heißt Kuno Haberbusch, leitete viele Jahre lang die Panorama-Redaktion und genießt in der Journalie-Szene einen Ruf wie Donnerhall, weil er angeblich unbequem ist, sich nicht unterordnet oder etwa anpasst und immer hart am Wind recherchiert. Das stimmt auch zuweilen. Bevor er seinen Redaktionsposten im Sommer 2009 an den Nagel hängte, diskreditierte er den festangestellten Tagesthemenmoderator Tom Buro wegen dessen angeblich unakzeptabler Nebeneinkünfte. Das hatte natürlich großen Stil und machte mächtig Eindruck auf die Zuschauer und die übrigen Journalisten auf der Welt. Welch eine Unabhängigkeit offenbarte sich hier. Der eigene Sender demonstrierte in aller Öffentlichkeit seine unbegrenzte Souveränität, indem er gegen die eigenen Leute schoss und vorging. In Wirklichkeit jedoch handelte es sich dabei wie immer um Petitessen, die schnell verdaut waren. Denn diese Neiddiskussionen gegenüber den On-Kollegen, also jenen Kollegen, die durch ihre Arbeit nicht nur journalistische Meriten ernten, sondern auf einem Kanal wie dem ersten auch bundesweite Bildschirmpräsenz haben, hat es immer gegeben. Und so wird es auch bleiben, solange die Öffentlich-Rechtlichen noch existieren. Diese offenkundigen Missbilligungen haben noch niemals etwas Konkretes bewirkt, wie etwa den Rauswurf eines prominenten Kollegen, wie sich das der eine oder andere Redakteur vielleicht insgeheim hin und wieder gewünscht haben mochte. Kuno Haberbusch, mit dem ich früher schon so manchen Kaffee in der NDR-Kantine getrunken hatte, während wir uns über Seil und Machenschaften innerhalb und außerhalb des bundesdeutschen Medienbetriebes austauschten, wird mich jedenfalls zwei Tage später anrufen und mir anbieten, in jenem ZAP-Magazin zu den bundesweiten Vorwürfen und zu meiner fristlosen Kündigung Stellung nehmen zu dürfen. Er würde dafür in den nächsten 1-2 Stunden ein Kamerateam zu mir nach Hause schicken. Dieser Vorschlag ist von vorne bis hinten eine solche Unverschämtheit, dass mir am Telefon zunächst die Luft wegbleibt. Denn erstens, ZAP hatte von Anfang an eine derartig verschwindend geringe Quote, dass sich viele NDR-Mitarbeiter regelmäßig hinter vorgehaltener Hand lustig machten unter dem Motto »Viel Aufwand und Geld für wenig Erfolg«. Zweitens wird diese Sendung in dem eher ruhigen Regionalprogramm des Norddeutschen Rundfunks kurz vor Mitternacht ausgestrahlt, wenn rechtschaffene Leute längst schlafen, während es doch in meinem Fall um nicht weniger als eine vor der gesamten bundesdeutschen Presse veröffentlichten fristlosen Kündigung der Tagesschau und des NDR geht. Und drittens gleicht dieser Vorschlag eher einem Überfall, denn ich hätte für eine Vorbereitung keine Zeit, könnte den Zusammenschnitt des Gesagten nicht mehr prüfen, denn am selben Abend sollte die Sendung bereits ausgestrahlt werden. Und viertens, und das bereitet mir wirklich die größten Sorgen, ist Kuno Haberbusch ganz plötzlich zu einem anderen Menschen geworden. Denn er hört mir gar nicht erst zu, als ich versuche, ihm zu erklären, dass es sich um einen grässlichen Irrtum handelt. Fast scheint es, als kenne er mich nicht mehr. Stoisch, fast mechanisch, wiederholt er sein Angebot, ohne auf das von mir Gesagte überhaupt einzugehen. Und all meine verzweifelten Erklärungsversuche in der Sache selbst perlen an ihm ab. Ich versuche, ihn persönlich anzusprechen, ihn zu erreichen, nenne ihn dabei mehrfach beim Vornamen, erinnere ihn ebenso an sein journalistisches Ethos, doch Fehlanzeige. Ich bin fassungslos, denn das berührt zutiefst und empfindlich mein innerstes Ehrgefühl. Mein Mann und einer seiner besten Freunde, die bei diesem Telefongespräch beide anwesend sind, sehen mich entsetzt an. Kurz entschlossen lehne ich diese dreiste Offerte ab und beende das Telefonat. Später wird der Hausjurist des Norddeutschen Rundfunks behaupten, ich hätte mit diesem Angebot die einmalige Chance der öffentlichen Rechtfertigung erhalten.